den Sturm, was wir die letzten Tage gehabt hätten. Wir reden ja wirklich hier über bis zu 10 Meter Welle und wir reden ja bis Windstärke 12 Windstärke. Das war ja ein richtig fetter Sturm. Das hätte Odysseus auch bestimmt in sein Logbuch eingetragen und das hätte auch ein Grund sein können, dass das Schiff eigentlich fast Totalschaden gehabt hätte auf dem offenen Meer oder unter der Küste sogar verschollen.
Ein Sturm im Mittelmeer, das kann gefährlich werden. Seit Homer über Odysseus geschrieben hat, ist das literarisch-amtlich festgehalten. Und heute ist es noch genauso, wie Kapitän Rowney gerade erklärt hat. Mit seinem Segelboot wollte er doch auf den Spuren von Odysseus kreuzen. Jetzt muss er erstmal im Hafen von Valletta auf Malta bleiben. Die Reise des Odysseus, sie war voller Umwege, voller Stürme und Gefahren und gar nicht so wie geplant, nämlich einfach von Troja zurück nach Ithaka. Diese vielleicht allerberühmteste und einflussreichste Geschichte des Abendlandes, sie ist unser Role Model heute. Es geht um Reisen, die anders laufen als vorgesehen. Und um die Frage, ob viele Urlaubsreisen heutzutage nicht ganz grundsätzlich anders laufen als erträumt. Für uns Reisende und erst recht für die Bereisten. Vielleicht ganz gut, darüber mal nachzudenken, jetzt wo es auf die Sommerferien zugeht. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Unsere erste Reise, die führt uns jetzt eigentlich nach San Francisco, auch wenn das nicht ganz so klappt wie vorgesehen. Dass San Francisco in den 70ern der Traumort war für ein freies, wildes Leben, daran ist ganz sicher Gitarrenlegende Carlos Santana mitschuld. Er ist als Musiker in San Francisco groß geworden. Auf seinem ersten Album von 1969 ist dieses Lied drauf, Evil Ways, mit einer Liedzeile, die schon mal andeutet, worüber wir später noch reden werden. You've got to change your evil ways, baby.
Thank you.
Unsere erste Geschichte, die scheint erstmal vor allem skurril. Es geht um ein Reisedesaster, wie man es zu fortgeschrittener Stunde dem Freundeskreis gesteht. Da ist dann immer jemand, der tatsächlich in die falsche Stadt geflogen ist oder einen Tag zu spät am Flughafen stand. Ich zum Beispiel bin mal aus Versehen in Lyon in den TGV nach Rouen gestiegen, ohne Zwischenhalt. Dabei wollte ich doch nur in Lyon von einem Bahnhof zum anderen fahren. Ralf Glander ist einer solchen Geschichte nachgegangen, nur ist die im Gegensatz zu meiner wirklich zu einer großen Sache geworden. Wir beamen uns jetzt ins Jahr 1977. Es gibt logischerweise kein Internet, kein Handy, kein Google Maps, kein Übersetzungsprogramm. Und deswegen konnte diese Sache passieren.
Es ist der 3. Oktober 1977. In wenigen Minuten wird am Frankfurter Flughafen die nächste Maschine nach San Francisco abheben. Unter den Passagieren ist auch ein 49-jähriger Mann aus Bayern. Leicht untersetzt, ein rundlicher Kopf mit freundlichem Gesicht. Sein Name? Erwin Kreuz. Er ist aufgeregt, gespannt, vielleicht auch ein bisschen nervös. Denn das hier ist sein erster Langstreckenflug. Zuvor war er nur ein einziges Mal geflogen, nach Berlin. Das hier wird sein erstes Abenteuer auf einem anderen Kontinent. Er kommt aus Adelsried, einem kleinen Ort in der Nähe von Augsburg. Dort arbeitet er als Bierbrauer für eine regionale, mittelgroße Brauerei. Erwin Kreuz ist mit seinen 49 Jahren immer noch Junggeselle, hat keine Kinder. Jetzt? Zu seinem 50. Geburtstag will er sich dieses ganz besondere Geschenk machen. Eine Reise nach San Francisco. Im Flugzeug dauert es nicht lange und Erwin wird müde. Während die Turbinen des Fliegers monoton summen, döst Erwin friedlich ein. Träumt er schon von der Golden Gate Bridge? Von der Gefängnisinsel Alcatraz? Von den ikonischen San Francisco-Bildern, die er aus Zeitschriften, Filmen und Serien kennt?
In den 70er Jahren, den 60er Jahren ist natürlich das Reisen mit der Faszination durch die amerikanisch geprägte Gegenkultur, also durch die Unterhaltungsindustrie der Gegenkultur, extrem eng verschränkt.
Valentin Gröbner ist Historiker, Kulturwissenschaftler und Autor mehrerer Bücher über die Geschichte und die Bedeutung des Reisens.
Es reicht, wenn Sie sich irgendwelche Filme anschauen, ab den 1950er Jahren, erst recht ab den 1960er Jahren. Da ist immer von der Reise als dem Entkommen die Rede. Man trifft dann auch auf der Reise den richtigen Mann, die richtige Frau und dann wird alles gut. Das heißt, das Reisen hat ganz viele Skripts aus der Unterhaltungskultur, denen man als Fernseh- und Kino- und Romankonsument spätestens ab dem Ende der 1950er Jahre gar nicht mehr entkommt. Das ist allgegenwärtig. Und den Rest macht die Popmusik aus dem Radio.
Erwin Kreuz öffnet die Augen. Die Maschine steht still. Rund um ihn herum erheben sich die anderen Passagiere aus ihren Sitzen, ziehen ihre Koffer aus den Fächern, verlassen das Flugzeug. Eine Flugbegleiterin geht an Erwin vorbei. Ihr Lächeln trifft seinen immer noch verschlafenen Blick.
Have a nice time in San Francisco.
Na dann. Erwin Kreuz verlässt ebenfalls das Flugzeug. Er nimmt sein Gepäck und geht zur Passkontrolle. Draußen ist es etwas kalt und windig. Dieses San Francisco hat sich Erwin Kreuz im Oktober eigentlich wärmer vorgestellt. Er winkt ein Taxi heran. Da seine Englischkenntnisse sehr überschaubar sind, kann er dem Taxifahrer nur ein Wort nennen. Sleep. Der Taxifahrer nickt freundlich und fährt Erwin Kreuz zu einem einfachen, aber gemütlichen Hotel. Der Brauer blickt aus dem Fenster auf die dunklen Straßen. San Francisco also. Dann legt er sich aufs Bett und schließt die Augen. Seine Reise hat begonnen. Allerdings nicht da, wo er eigentlich hin wollte. Was er zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht weiß, er ist gar nicht in San Francisco. Erwin Kreutz ist in Bangor, einer kleinen Stadt im Bundesstaat Maine. Fast 6000 Kilometer entfernt von der Golden Gate Bridge, die er unbedingt sehen wollte. Das Flugzeug hatte hier nur einen Zwischenstopp zum Tanken gemacht. Die Flugbegleiterin? Die ging einfach nur in den Feierabend. Doch das alles hat Erwin Kreutz missverstanden. Am nächsten Morgen ist er sich deshalb absolut sicher. Er ist in San Francisco.
Heute zählen die Deutschen zu den reisefreudigsten Nationen der Welt. Im Jahr 2024 haben Menschen aus Deutschland insgesamt etwa 277 Millionen mehrtägige Reisen mit mindestens einer Übernachtung unternommen. Reisen ist nicht nur eine Frage von Geld und Mobilität. Es ist schon immer auch eine Frage der Bilder gewesen, die wir von der großen, weiten Welt in uns tragen. Und vor allem, wie sie uns vermittelt werden. Bereits im 19. Jahrhundert gibt es die ersten modernen Reiseführer. Ein prominentes Beispiel ist der Baedeker, dessen erste Bände in den 1830er Jahren von Karl Baedeker herausgegeben werden. Die Bücher enthalten detaillierte Beschreibungen, Karten und Stadtpläne, aber kaum Bilder. Die meisten Orte müssen sich Reisende dann auch selbst vorstellen. Erst im frühen 20. Jahrhundert lassen sich Bilder fremder Länder günstig und massenhaft in Zeitschriften drucken.
Und die bringen selbstverständlich aus der Lust des Publikums heraus und aus der Lust an den spektakulären Bildern heraus ja auch ununterbrochen Geschichten über touristische Reisen. Das heißt, als Medienkonsument ist man auch gleichzeitig ein Konsument von Reisegeschichten, ganz egal, was man liest. Und dann kommt der Fernseher.
Die Bilder in Zeitschriften und im Fernsehen formen bei den Lesern nicht nur Sehnsüchte nach fernen Ländern, sie beeinflussen auch das Urlauben im eigenen Land. Zu dieser Zeit locken die bayerischen Alpen. Schon in den 1950er Jahren knüpft der bayerische Tourismus an die Vorkriegszeiten an. Bayern bietet den Deutschen idyllische Wanderwege, klare Seen, Erholung und Tradition. Und sehr wahrscheinlich auch das Ausleben eines durch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs schamvoll unterdrückten Heimatgefühls. Ein Gefühl, das auch in den damals so populären Heimatfilmen mit aller Vehemenz reanimiert und zelebriert wird. Diese unbeschwerte Heimatduseligkeit erlebt der Adelsrieder Erwin Kreutz tagtäglich quasi vor seiner eigenen Haustür. Zieht es ihn deshalb im Herbst 1977 nach San Francisco, der Hippie-Metropole an der Westküste der USA. If you're going to San Francisco. Beziehungsweise nach Bangor. Nur, das weiß er zunächst gar nicht.
Nun aber wundert sich Erwin Kreutz doch langsam. Er ist jetzt seit 4 Tagen hier. Und die Golden Gate Bridge ist einfach nirgends zu finden. Gefühlt ist er die ganze Stadt schon mehrere Male abgegangen, aber diese Brücke ist einfach nicht in Sicht. Genauso wenig wie die Gefängnisinsel in der Bucht. Immerhin, Erwin Kreutz entdeckt auf seinen Spaziergängen 3 chinesische Restaurants. Das muss wohl Chinatown sein. Und auch sonst wirkt hier alles schon sehr amerikanisch. Gut, ohne solide Englischkenntnisse ist es natürlich schwer, sich mal eben durchzufragen. Schließlich hält er nur noch eine Möglichkeit für plausibel. Er ist in einem Vorort von San Francisco gelandet. Das würde auch den Namen seines Hotels erklären. Bangor House Hotel. Natürlich! Bangor muss ein Vorort sein. Ganz klare Sache. Nun reicht es, Erwin Kreutz. Ein Taxi muss her. Erwin Kreutz sagt dem Taxifahrer in nicht genau überliefertem Denglisch, dass er in die Innenstadt von San Francisco möchte. Der Fahrer schüttelt lachend den Kopf und fährt davon. Erwin Kreutz versteht gar nichts mehr. Was macht der echte Bayer in so einem Moment? Er trinkt ein Bier. Nicht im Wirtshaus, sondern im Pub. Dort bleibt er hartnäckig und versucht weiter herauszufinden, wo dieses San Francisco sein könnte. Deutsch, San Francisco, Brücke, Gefängnis oder so ähnlich. Die Bedienung im Pub hat schließlich eine Idee. Sie kontaktiert Gertrude und Kenneth Romine, die beide Deutsch sprechen. Das Paar kommt sofort, um Erwin Kreutz zu treffen und bringt ihn ins Black Rose, ihr deutsch-amerikanisches Restaurant in Old Town. Holzvertäfelte Wände, Kuckucksuhr, Bierkrüge. Hier fühlt sich Erwin Kreutz fast wieder horm. Gertrude hört sich seine Geschichte an und erklärt ihm vorsichtig, was los ist. Und vor allem, wo er wirklich ist. Als Erwin Kreutz endlich begreift, warum San Francisco nicht wie San Francisco aussieht, entfährt ihm ein nicht überlieferter bayerischer Fluch. Hey! Wie konnte ihm denn so etwas passieren? Das hatte er sich alles ganz anders vorgestellt.
Und das war jetzt nur der Anfang der ganzen Geschichte. Wie es weitergegangen ist mit Erwin Kreutz in den USA, das können Sie hören im Podcast Bayerisches Feuilleton, den ich sowieso sehr gerne empfehle. Da erzählt Ralf Glander in dieser Folge, wie Erwin Kreutz zu einem kleinen Star wurde in den USA. Heute würde man sagen, seine Geschichte ist viral gegangen. Jedenfalls wurde er sogar vom Bürgermeister von San Francisco empfangen. Die Leute lagen ihm zu Füßen. Vielleicht auch, weil er gesagt hat, so schlimm ist das doch gar nicht. Ich wollte doch Amerika und die Menschen kennenlernen. Das kann ich in der Kleinstadt Bangor doch auch. Eine sehr weise Haltung, das werden wir gleich im nächsten Gespräch über den Zustand des Reisens im Jahr 2026 feststellen. Nach Musik aus Peiting, da gab es die Band Rigoros und die lässt sich jetzt über eine dieser Apps aus, die das Leben einfacher machen, aber auch stressiger. WhatsApp oder wie Rigoros es geschrieben haben, WOD, W-O-D und Sepp, wie Sepp, WOD, Sepp.
Einerseits denkst du, es ist schön, für jeden immer dort zum Sein. Da liegst du einmal auf dem Kanapee, schon pfeift's und du bist wieder dabei. Egal ob drinnen oder draußen in der Kälte, weil um und um verschwindet sofort in einem Strudel. Die User texten, das am Tor aufsteht, zum Beispiel streiten oder lästern in einem Rudel. Du kein WhatsApp, nenn es die WhatsApp. Hör nicht zu, ruf die Leute an, steh du. Hast du kein WhatsApp, nenn es die WhatsApp. Doch dir ist wurscht, denn in ein paar Jahren ist die Geschichte von der App nimmer wahr. Du bist nicht einer, dem es wichtig ist, dass er jede Nachricht liest und zwar immer schnell, sondern Leben und Freiheit ist ihm fies. Wenn du am Boden bist, ist alles virtuell. Mit den Nachrichten aus sieben Chats, einer wichtiger als der andere. Aber Hauptsache jeder schreibt mir was Netz. Schreib guten Morgen zurück, keiner mag auf Stande. Hast du kein WhatsApp, nenn es die WhatsApp. Hör nicht zu, ruf die Leute an, steh du. Hast du kein WhatsApp, nenn es die WhatsApp. Doch dir ist wurscht, denn in ein paar Jahren ist die Geschichte von der App nimmer wahr.
Sie hören die Radioreisen auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, jederzeit als Podcast in ARD Sounds. Dass der Brauer Erwin Kreuz sich 1977 wohlgefühlt hat in dem unbedeutenden Städtchen Bangor, obwohl er doch nach San Francisco wollte, das ist ein leuchtendes Vorbild. Denn das können heute nur noch die wenigsten. Alle wollen das Allerberühmteste sehen. Venedig, Barcelona, Eiffelturm, diese eine Gumpe oberhalb des Königssees. Allzeit verfügbare Flüge, Schnäppchenpreise für Kümmerer, wohnen mitten in der Altstadt mit Airbnb, jeden Geheimtipp kennen mit Social Media. Diese Gemengelage hat das Reisen verändert. Überall ist Druck zu verspüren. Ich muss mich jetzt sofort hocheffektiv erholen. Gleichzeitig muss aber auch Großartiges erlebt werden. Da ist Ehrgeiz entbrannt. Auch und gerade bei den Jungen mit Instagram und TikTok als Reiseführer. Und dann ist halt immer mehr Reisenden auch die Kehrseite ihres Urlaubs bewusst. Touristen bringen Jobs und Geld und das ist wichtig. Aber sie nehmen halt auch Wohnungen weg, sie lassen Müll da, sie kaufen doch lieber billige Importware als teure lokale Handwerkssachen. Und da reden wir noch gar nicht vom CO2-Ausstoß durch die Fliegerei bei Fernreisen. Der Autor und Reisejournalist Philipp Lage beobachtet diese Entwicklung seit langem. Er hat alle relevanten Studien und Theorien zu dieser Veränderung gelesen und er spürt es selber. Irgendwas läuft dann nicht mehr so rund wie früher. All das hat er in ein Buch gegossen. Es heißt Travel is Broken. Unterzeile: Warum Reisen oft enttäuscht und wie wir es neu entdecken können. Ich habe mit Philipp Lage gesprochen und ich habe ihn gefragt, warum der Titel Travel is Broken? Was ist kaputt gegangen am Reisen?
Ja, also der Titel des Buches fußt eigentlich so auf der Beobachtung, dass das Reisen so ein bisschen seine Unschuld verloren hat, seine Leichtigkeit. Wenn wir in den letzten Jahren über das Reisen gesprochen haben, dann ja vor allem im Kontext mit Klimafolgen, mit Overtourism, also den Folgen für die Einheimischen. Und das ist halt nicht mehr dieser unbefleckte Sehnsuchtsraum, der mit dem sonstigen Leben nichts zu tun hat, sondern auch im Urlaub haben unsere Handlungen Folgen und die werden halt zunehmend negativ diskutiert. Also Urlaub machen, eine über Jahrzehnte im Grunde unschuldige Tätigkeit, polarisiert plötzlich sehr. Und das beschreibe ich auch ein bisschen, was das mit dem Reisen macht und dass wir natürlich auch öfters mit schlechtem Gewissen reisen vielleicht mal oder wir uns fragen, ja, sollen wir überhaupt noch fliegen? Aber dann bin ich im Grunde so ein bisschen abgebogen und habe mich gefragt, ja, wie hat sich denn die Reiseerfahrung selbst verändert? Also das, was wir uns vom Reisen im Grunde erhoffen, wie wir Reisen erleben, was auf Reisen passiert und wie das passiert. Und da bin ich dann tiefer eingestiegen.
Also quasi zwei Aspekte, sozusagen der weitläufige, weltläufige, gesellschaftliche Aspekt. Was macht der Tourismus mit den Orten, wo die Touristen aufschlagen? Und das Zweite, was hat sich eigentlich persönlich verändert, was das Reisen angeht? Ein Kapitelüberschrift heißt die ernüchternden Erkenntnisse der Urlaubsforschung. Was sind denn diese ernüchternden Erkenntnisse?
Ja, also Reisen und Urlaub ist ja mit wahnsinnig positiven Emotionen aufgeladen. Man kann ja sogar sagen, Reisen ist für viele ein zentraler Lebensinhalt, zentraler Teil der Freizeitgestaltung. Das ganze Jahr kreist um den Urlaub. Es sind die Holy Days, ja, die heilige Zeit. Und wir erwarten uns natürlich Glück und Zufriedenheit vom Urlaub. Und das ist im Grunde ja auch das große Versprechen der Tourismusindustrie. Und die Frage ist ja, löst sich das eigentlich immer so ein? Und da gibt es natürlich verschiedenste Forschungen, die so ein bisschen aus der Erholungsforschung kommt und sich fragt, ja, erholen wir uns eigentlich so beim Reisen und macht uns Reisen glücklich? Und diese Erholungseffekte, das kann man nachweisen in Studien, dass Leute dann nach einer bestimmten Anzahl an Tagen anfangen abzuschalten und Stress abbauen. Aber so für dieses langfristige Lebensglück oder für die Lebenszufriedenheit, also nicht so dieses hedonistische Glück, sondern eher dieses Gefühl, ich bin mit meinem Leben im Reinen, da gibt es im Grunde keinen Befund, der sagt, wer viel reist, ist glücklicher. Und das ist ja eigentlich schon interessant, weil wir alle wahnsinnig gerne reisen weiterhin und ja auch alle sagen würden, Reisen ist ein zentraler Glücksanker meiner Freizeit.
Hat sich denn auch die Erwartungshaltung an den Urlaub verändert? Also ich habe das Gefühl, man muss schon sehr viel, die 111 Orte, die man unbedingt gesehen haben muss, und die müssen dann auch abgehakt werden. Hat diese Erwartungshaltung, wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, diese Erwartungshaltung ist enorm gestiegen und da gibt es ganz verschiedene Faktoren für. der naheliegendste oder der, auf den ja immer auch verwiesen wird, und das stimmt ja auch, ist natürlich irgendwie Social Media. Also selbst wenn wir noch zu Hause sitzen und noch keinen Meter vor die Tür gesetzt haben, ist ja schon die pralle Welt in unserem Handy und wir sehen alles, was die anderen alles Tolles für Reisen machen, an welchen Orten sie sind, was wir alles selbst tun und erleben könnten. Und dann fühlt sich das eigene Leben oft sehr defizitär an, und das setzt sich ja auch fort, wenn man im Urlaub ist. Also ich habe das jetzt selber erlebt im Januar in Thailand. Man kommt dann an in Bangkok und der Algorithmus ist schlau und erkennt gleich, wo man ist. Und wenn man Instagram aufmacht, dann kriegt man gleich Dutzende Reels angezeigt von anderen Reisenden, die gerade die tolle Rooftop-Bar entdeckt haben oder das Restaurant, was noch keiner auf dem Schirm hat. Und da ist natürlich gleich eine wahnsinnige Überforderung und man denkt sich so, oh Gott, was muss ich denn jetzt alles in dieser Stadt machen in den 5 Tagen, die ich hier habe? Und die Erwartungshaltung ist, dass in ganz kurzer Zeit ganz viel Aufregendes passieren soll. Und ich versuche in dem Buch zu begründen, warum das ein Trugschluss ist und wir da gar nicht so viel draus ziehen.
Also diese FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, die ist riesengroß. Die ist natürlich auch im normalen, sonstigen Alltagsleben, mein Gefühl, sehr stark angewachsen. Aber im Urlaub, da ist es wie unterm Brennglas, da ist es noch krasser geworden. Was sind denn die wirklichen Erlebnisse, die bleiben? Also nicht diese Anzahl, dieses Durchknallen eins nach dem anderen. Was sind denn Erlebnisse, die wirklich im Kopf bleiben und die vielleicht ein bisschen auch in das weitere Leben ausstrahlen?
Ja, ich glaube, das sind eben nicht die schnellen Instagram-tauglichen Erlebnisse, die uns jetzt auf der ganzen Welt immer mundgerechter präsentiert werden, auch durch Buchungsplattformen. Also früher war es so, um es an einem Beispiel zu machen, war ich damals, als ich noch jünger war, in Peru und wir wollten unbedingt diesen Regenwald sehen und wir sind nach Iquitos geflogen und da hat uns ein Mann angesprochen, der uns angeboten hat, ja, uns mit in den Regenwald zu nehmen. Das war so eine Art Ein-Mann-Unternehmung und er war da so sein eigener Chef und Tourguide und wir haben dann irgendwie gehadert, weil das war natürlich ein Fremder und wir hatten natürlich auch damals noch gar keine Bewertung. Wir konnten jetzt nicht im Internet nachgucken, mit wie vielen Sternen ist dieser Guide bewertet worden. Und wir haben uns dann darauf eingelassen und sind mit dem 3 Tage in den Regenwald, haben in Dörfern am Fluss übernachtet, sind in den Dschungel gegangen und es war eine ganz intensive Erfahrung, auch weil wir nicht wussten, was kommt. Also er hat gesagt, ich nehme euch mit in den Regenwald, aber wie das genaue Programm aussieht, das wussten wir natürlich nicht. Und heutzutage würde das natürlich ganz anders laufen. Ich würde irgendwie bei TripAdvisor schauen oder bei Get Your Guide und ich würde mir eine Tour raussuchen, die mit 4,8 Sternen bewertet ist und dann würde ich genau gucken, was für Programmpunkte stehen da und dann würde ich vielleicht, das würde ich mal ein bisschen gucken, ha, ist das jetzt die beste Tour, die man buchen kann? Gibt es vielleicht nicht noch eine bessere? Und ich finde, dieses Beispiel zeigt sehr anschaulich, wie sich das Reisen verändert hat und was da auch verloren geht, weil ich glaube, die Unzufriedenheit kommt oft, dass wir uns nicht mehr auf Dinge einlassen, die uns wirklich herausfordern und uns mit dem Unerwarteten konfrontieren. Also wir wollen im Grunde Erlebnisse, von denen wir vorher wissen, dass sie gut werden, weil alles andere würde sich wie Zeitverschwendung anfühlen. Und ich glaube aber, dass die intensivsten Erlebnisse solche sind, die zu Erfahrungen werden, die wir nicht ganz kontrollieren können. Und das muss jetzt gar nicht die aufregende Regenwaldtour sein. Das kann auch sein, dass ich mich auf ein Gespräch mit einem Fremden einlasse, aber eben nicht nur nach dem Weg frage und dann irgendwie schnell weiter, weil ich habe noch was gebucht oder habe noch irgendwas vor, sondern dass man wirklich ins Gespräch kommt, vielleicht mal 1, 2, 3 Stunden und Dinge erfährt, von denen man vorher gar nicht geahnt hatte, dass es sie gibt. Und das erfordert natürlich eine gewisse Offenheit, einen gewissen Mut und natürlich auch die kostbarste Ressource auf Reisen, Zeit. Man muss sich so für sowas Zeit nehmen. Da, wo wir sozusagen vom unverhofften Glück dann positiv überrascht werden, das sind eigentlich die Erinnerungen, die bleiben, auch auf Reisen.
Ein Begriff, der auch auftaucht in Ihrem Buch von Hartmut Rosa entlehnt, die Resonanz. Was ist denn damit gemeint? Wieso ist es so toll, wenn man Resonanz, also ein Mitschwingen spürt mit irgendwas?
Ja, Hartmut Rosa hat da ja ein wahnsinnig dickes Buch zugeschrieben und ich finde es aber auch ein wahnsinnig interessantes Konzept. Es beschreibt ja im Grunde eine geglückte Weltbeziehung, so nennt er das, glaube ich. Also etwas bringt mich zum Schwingen und ich schwinge dann selbst und trete in Resonanz auch mit meiner Umwelt, mit der Natur zum Beispiel oder mit einem Kunstwerk oder mit einem Menschen, mit dem ich mich unterhalte. Also es kann auch passieren, wenn ich, keine Ahnung, ich bin auf Reisen und gehe irgendwo tanzen und es ist irgendwie Musik, die ich sonst nicht höre und ich gerate da so völlig in den Flow, dann ist das auch ein Moment der Resonanz. Und das sind, also er würde jetzt sagen, das sind die Momente, die eigentlich das Leben ausmachen und das Leben wertvoll machen und intensiv und wo wir uns eben vor allem mit der Welt verbunden fühlen. Und ich denke, das ist ja auch ein Gefühl, was wir auf Reisen suchen eigentlich.
Wir müssen ihm aber auch die Gelegenheit geben, zu kommen.
Ja, ganz genau. Also das stellt sich jetzt eben nicht ein, wenn ich mal eine Stunde kurzen Pflichtstopp irgendwo mache. Dafür muss ich mich schon auf Situationen einlassen. Und da ist man dann natürlich dann auch schon bei der Frage, ja, wie kann man das Reisen denn eigentlich gestalten, dass es wieder erfüllender wird? Und das Simpelste, aber in der Praxis auch echt schwere ist, im Grunde sich mehr Zeit für Orte zu nehmen, Sachen weglassen, nicht so viel Sightseeing, also auch vor allem nicht von Dingen, die einen jetzt gar nicht erstmal per se so interessieren. Also eine Reise ist ja dann immer so ein bisschen beides. Man will schon irgendwie auf neue Dinge stoßen, aber man will was Neues lernen, aber man will ja auch sich Sachen, man guckt sich ja auch oft Sachen an, die einem letztlich nicht so viel bedeuten, sag ich mal. Und da eben auszusortieren und zu sagen, ja, ich betrachte jetzt vielleicht Reisen nicht so sehr als Hobby an sich oder als Selbstzweck, sondern mehr sich zu fragen, ja, welche Hobbys und Leidenschaften bringen mich auf Reisen oder lassen mich jetzt auch bestimmte Dinge entdecken. Und ich glaube, sich mehr Zeit nehmen, ein bisschen die Kontrolle abgeben, sich auf das Unverfügbare einlassen, das kann dann schon ein guter Weg sein, um auf Reisen Erfahrungen zu machen, die auch vielleicht länger bleiben dann.
Also wie immer gilt, weniger ist mehr.
Ja, kann man schon sagen. Das ist so kontraintuitiv, weil wir eben, Sie sagten das ja auch schon, das ist im Alltag, gewöhnen wir uns ja auch total daran, dass alles verfügbar ist und wir versuchen, Dinge gleichzeitig zu machen und mit ihnen schneller fertig zu werden. Und wir sparen die ganze Zeit Zeit mit unseren technischen Errungenschaften und haben aber nie mehr Zeit dadurch. Das ist ja auch dieser große Widerspruch. Wir machen dann einfach schlicht und ergreifend mehr und wir haben das Gefühl, ja, wenn ich mehr mache, ist es gut, weil dann erlebe ich mehr und dann fühlt sich mein Leben intensiver an. Und man kann schon fast, ich möchte das jetzt nicht so klinisch verstanden wissen, aber es ist ja oft schon fast so ein Erlebnis-Burnout. Es prasselt wahnsinnig viel auf einen ein, aber nichts bleibt hängen und das zeigt sich daheim genauso wie im Urlaub. Und im Urlaub, da ist natürlich, da kickt die FOMO nochmal größer.
Philipp Lage war das über sein Buch Travel is Broken, erschienen im Kösel Verlag. Wir verlosen dieses sehr lesenswerte Buch. Wer es haben möchte, einfach eine Mail schreiben an radioreisen@br.de. Dann geht's direkt in den Lostopf. Lokomondo bringen uns jetzt nach Griechenland, in die Heimat von Odysseus. Genau, darunter machen wir es nicht heute. Es geht gleich um die größte Reise der Weltgeschichte. Jedenfalls, was die Wirkung angeht auf alles, was in den knapp 3000 Jahren danach geschrieben wurde. Und ein bisschen könnte es zu Odysseus Zeiten so geklungen haben wie am Anfang von Chthes, das heißt gestern. Ein Lied über Vergangenheit, Erinnerung und Veränderung.
Thank you. πιστεύω πως πρώτα να πάω να δω την πόλη από ψηλά. Μια θάλασσα από φώτα, το σκηνικό στα πρώτα μας φιλιά. Τότε που διψούσες κι άγριες γιορτές, κι όταν με φιλούσες άναβαν φωτιές. Κάποτε στο χτες
Bayern 2, die Radioreisen. Wir schauen heute ein bisschen aus der Distanz auf das Reisen an sich. Was stellen wir uns vor? Wie groß sind die Erwartungen? Und wie schaut's dann eigentlich am Ende aus nach der Reise? Haben wir was gelernt, was erlebt oder eben hervorragenderweise überhaupt nichts erlebt? Es kommt halt immer drauf an, was man sucht. Auf der ersten großen Reise überhaupt, über die ausführlich berichtet wurde, da wollte Odysseus eigentlich nur von Troja nach Hause segeln. Von der heute türkischen Küste in der nördlichen Ägäis nach Ithaka, das liegt westlich des Peloponnes. Das ist eine weite Strecke in der Antike, aber 10 Jahre sind dann doch eine übertrieben lange Reisezeit. Schuld daran waren natürlich die Götter. Und Homer war es recht, so konnte er die gesamte griechische Welt der Antike hineinpacken in diese Geschichte. Und vielleicht auch dieses ganze Ding mit dem Menschsein überhaupt. Fast 3000 Jahre ist es her und es wirkt bis jetzt. Genau deshalb macht es Sinn, sich dieses Epos von heute aus betrachtet nochmal anders anzuschauen. Zum Beispiel so.
Die griechischen Sieger und Kämpfer, die den Krieg überlebten, segeln sicher zurück in die Heimat, sind längst zu Hause. Nur Penelopes Mann, Odysseus, kehrte nicht zurück. Bis heute. 10 Jahre Krieg plus 10 Jahre, ja was? Ist er tot? Verschollen? Kommt er je wieder heim?
Die Odyssee des Homer. Neu erzählt von Maike Rötzer.
Steuermann, das ist ein Befehl. Steuere das Schiff weg von der schwellenden Welle und direkt auf den Felsen zu. Schlägt das Schiff einen anderen Kurs ein, sind wir verloren. Was Odysseus ihnen nicht sagen kann, Skylla wird sich einige Männer packen. Kämen sie aber der saugenden und spuckenden Charybdis zu nah, einer Tochter von Gaia und Poseidon, wären sie alle verloren.
Maike Rötzer befragt Homers Epos kritisch. Was sind die Perspektiven der Frauen? Die von Penelope, Eurykleia, Athene, Nausikaa, Kalypso?
Schick Odysseus nach Hause. Die Götter haben es so beschlossen. Kalypso reißt es vom Sitz. Dass die eifersüchtigen Götter, sich selbst nehmen sie jede Menschenfrau, es nicht ertragen, wenn eine Göttin sich einen Menschenmann zum Liebhaber nimmt.
Sie lädt dazu ein, die Frauen nicht als ferne Gestalten zu sehen, sondern als Stimmen, in denen sich weibliche Erfahrungen bis heute spiegeln.
Penelopes Augen sind schmale Schlitze. Krieg ist nicht vorbei, wenn er vorbei ist. Penelope geht Stufe um Stufe nach unten. Noch auf dem Weg ist sie unentschieden. Soll sie Distanz wahren, ihn erst befragen? Oder auf ihn zugehen, sein Gesicht küssen, seine Hand in ihrer halten? Er sitzt neben der Säule und senkt den Blick, wartet ab. Was wird sie tun?
Die Odyssee des Homer, erzählt von Maike Rötzer. Jetzt in ARD Sounds.
Die Odyssee neu erzählt, nämlich aus Sicht der Frauen, die ja eine wichtige Rolle spielen auf dieser epochalen Reise. Welche Spielräume hatten sie in der von Männern dominierten Welt der Antike? Wie könnten sie die ganze Geschichte gesehen und erlebt haben? Maike Rötzers Nacherzählung der Odyssee gibt eine neue Perspektive auf die Urmutter der europäischen Literatur. Die kompletten 8 Folgen dieses Hörbuchs gibt es jetzt in ARD Sounds. Wir bleiben noch bei Odysseus und seiner Reise und zwar ganz konkret mit Wasser und Wind und Wellen. Andreas Pehl ist vor ein paar Jahren mit einem Segelschiff mitgefahren, das sich regelmäßig auf die Spuren des griechischen Helden begibt. Dass diese Reise nicht in Griechenland und nicht in der Türkei startet, sondern auf Malta, das ist kein Zufall. Denn Menschen von heute haben sehr viel darüber nachgedacht, wo der antike Held tatsächlich entlang gesegelt sein könnte.
Muse, erzähl mir vom Mann, dem Gewandten, den zu oft es abtrieb vom Weg, seit Trojas heilige Burg er zerstörte.
So beginnt eine der ältesten Dichtungen des Abendlandes, Homers Odyssee. Auf seiner Fahrt erlebte Odysseus die unglaublichsten Abenteuer. Odysseus, Prototyp aller Reisenden, vom Unbekannten fasziniert, abenteuerlustig, neugierig. Doch gab es ihn wirklich? Und wenn es ihn gab, hat er Orte bereist, die sich tatsächlich auf einer Landkarte finden lassen? Wo lebten die Zyklopen, die Sirenen oder Skylla und Charybdis?
Ich meine, dass solche Legenden sich doch immer um einen historischen Kern herum bilden. Und dass es einen Krieg um Troja gegeben hat, halte ich durchaus für möglich. Und dass es da Helden gab und warum soll da nicht einer Odysseus geheißen haben? Und dann vermute ich, dass es Legenden über den gegeben hat, die sich über Jahrhunderte erhalten haben, vielleicht auch ausgeschmückt wurden.
Der Historiker Armin Wolf hat sich sein Leben lang mit der Odyssee beschäftigt. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, Homers Reise auf den Spuren des Odysseus. Es hat die Basis geliefert für mehrere Fernsehdokumentationen im ZDF und bei Dreisat. Was Armin Wolf von vielen anderen Forschern unterscheidet, er hat seine eigene Methode entwickelt, um Odysseus auf die Spur zu kommen. Armin Wolf hat die Reisezeiten, Windstärken und Richtungsangaben Homers zusammengestellt in einer Pfeilgrafik. Und er hat überraschend gute Übereinstimmungen mit den Küsten Süditaliens gefunden.
Es geht nicht um die Fahrt des Odysseus, sondern es geht um die Route, wie Homer sich vorgestellt hat, die Odysseus genommen hat. Zwischen Homer und Odysseus sind 400 Jahre. Homer war der erste der Lokalisatoren. Es sind meines Erachtens die Legenden von Odysseus, lokalisiert in einer Reise Homers.
Vielleicht hat Homer sogar eine Fahrt beschrieben, die er selbst erlebt hat, vermutet Armin Wolf. Er hat mit seiner Methode Orte, die in der Tradition teilweise schon lange als Schauplätze der Odyssee galten, schlüssig widerlegt. Andere sind dazugekommen. So zum Beispiel die Insel des Aeolus, des griechischen Gottes der Winde. Seit der Antike wird sie häufig auf den Liparischen Inseln verortet, die man deshalb auch Äolische Inseln nennt. Aber Armin Wolf glaubt, dass das reale Vorbild für Homers Insel des Aeolus Malta gewesen ist. Und genau da will ich mit meiner Reise auf den Spuren der Odyssee beginnen. Auf Malta. Genauer gesagt, im Hafen von Maltas Hauptstadt La Valletta. Denn ich will genau wie Odysseus mit dem Schiff reisen. Und zwar stilecht, mit einem alten Segelschiff. Im Hafen von Maltas Hauptstadt La Valletta liegt die Florette vor Anker. Die Brigantine wurde 1921 gebaut und ist einer der ältesten Windjammer des Mittelmeeres. Zwischen den Luxusjachten in der Nachbarschaft wirkt sie wie aus der Zeit geworfen. Unzählige Seile hängen in verwirrenden Mustern von den beiden Masten. In geschwungenen Buchstaben steht der Schiffsname an Bug und Heck. Der Rumpf ist elegant in Schwarz, Rot und Weiß gestrichen. Über einen schmalen Steg gehe ich an Bord und an der Brücke vorbei nach vorne. Ronnie Haynes sitzt am Bug seines 40 Meter langen Zweimastes.
Die Florette. Ja, Florette ist schon fast eine Mittelmeerlegende, würde ich sagen. Vor 100 Jahren hat sie viele Häfen Mittelmeer beliefert. Das Schiff hat viel Geschichte. Es ist gesunken einmal im Zweiten Weltkrieg. Sie hat dann nach dem Krieg viel zum Aufbau von Malta mitgeholfen, mit Militär, Werkzeuge, Essen und solche Sachen hat sie viele Jahre noch beliefert. Und was wirklich besonders ist an sie, sie hat wirklich auch lange überlebt.
Das historische Segelschiff fährt unter maltesischer Flagge und bietet in 11 Kabinen Platz für bis zu 25 neugierige und abenteuerlustige Gäste. In den letzten Monaten war die Florette in der Werft. Unter Deck riecht es noch nach frischer Farbe. Die dunkle Holzvertäfelung im Salon ist auf Hochglanz poliert. Mit den beiden hohen Masten und der Takelage wirkt sie fast wie ein kleines Piratenschiff. Ronnys Töchter Amber und Jaden haben deshalb auch eine kleine Totenkopffahne an den vorderen Mast gebunden. 25 Meter über dem Deck aber weht vom Großmast die bayerische Fahne.
Meine Mutter ist Waldrammerin, Wolfertshausen Waldramm. Und ja, mein Papa ist englische Seite, also der ist aus York. Wir wohnen hinten in der letzten Hausreihe in Waldramm, wo wenn man im Garten rausgeht, kommt man zum Radlweg und zu der Isar runter.
Ronny kam in München zur Welt. Seine Mutter brachte ihn mit 6 Tagen zurück zu ihrem Arbeitsplatz, auf die Florette, die seit inzwischen 40 Jahren in Familienbesitz ist. Er lebte auf dem Schiff, bis er 6 Jahre alt war.
Ins Oberland bin ich gekommen, weil ich ja mal irgendwann zur Schule musste. Da kam ich mir vor wie so ein... Ja, wie so ein Indianer, dem was man in die Stadt schickt. Also ich bin ja mein Leben lang barfuß eigentlich immer gelaufen und Kleidung war zum Minimalsten gehalten auf dem Schiff. Das war schon eine große Umstellung für mich.
Nach der Schule und einer Lehre als Heizungsbauer und Gaswasserinstallateur im Isartal machte er sein Kapitänspatent und löste seinen Vater am Steuerrad der Florette ab. Inzwischen wohnt er mit seiner kanadischen Frau Nicole und seinen beiden Töchtern Amber, 10, und Jaden, 12 Jahre, fast das ganze Jahr auf dem Schiff. Das Meer und die Florette sind ihr Zuhause, aber auch ein bisschen die bayerischen Berge. Nach der Winterpause ist das Schiff jetzt startklar. Mit 15 Gästen an Bord soll die Reise von Malta aus in Richtung Sizilien und Kalabrien gehen. Der Transferturn steht an, ins Sommerquartier der Florette, ins kalabrische Vibo. Und dabei kommt die Florette an vielen Orten vorbei, an denen der Historiker Armin Wolf die Odyssee ansiedelt. Zuerst soll es vorbeigehen an der Zyklopenküste, dann zwischen den Ungeheuern von Skylla und Charybdis durch die Straße von Messina und schließlich wollen wir noch auf den Liparischen Inseln anlegen, wo Armin Wolf die Heimat der Nymphe Kalypso vermutet. Wir haben also eine kleine Odyssee vor uns mit dem Segelboot, fast so wie zur Zeit des Odysseus.
Ich habe heute Morgen die Wetterberichte geschaut. Die nächsten Tage ist immer die Tendenz, Nordostwind wieder zu kommen. Mittwoch, Donnerstag Richtung Straße Messina immer noch 6 bis 7. Und es bleibt dieser 2,5 Meter Schwell. Das besteht die Möglichkeit, dass ich so eventuell durch die Straße von Messina nicht durchkomme bis Samstag.
König Aeolus und seine Winde machen Ronnys und unsere Pläne erst einmal zunichte.
Gib mir mal eins mit ohne Knoten.
7 Tage sind für den Transfer der Florette vorgesehen. Die wären reichlich bemessen für eine Strecke von etwa 200 Seemeilen. Doch jetzt liegt das Schiff erst einmal im Hafen von Malta fest. Zeit für eine Knotenschule an Bord und für kleine Erkundungen auf der Insel. Heftig bläst der Wind über die steilen Klippen an der Südküste Maltas, die wie eine unüberwindbare Mauer aus dem Meer ragt. Gnadenlos treibt der peitschende Scirocco-Wüstensand aus Afrika über das Meer und lässt den Himmel fast braun erscheinen. 200 Meter unter uns schlägt die Brandung aufgebracht gegen die Felsen. Bei diesem Wetter sind heute keine Schiffe auf dem Meer. Selbst die Fähre von Malta nach Gozo hat den Betrieb eingestellt.
Und wir gelangten zur Aeolos-Insel. Undurchdringlich erhebt sich ringsum das schwimmende Eiland. Eine Mauer wie Erz. Und glatt ragt der Fels in den Himmel.
Die Fundamente der bronzezeitlichen Siedlung Ilvardiata Sangorg bei Dingli stammen aus der Zeit des Odysseus. Ihre Bewohner könnten aus ihrem hoch über dem Meer gebauten Dorf gut den kleinen Flottenverband des Odysseus gesehen haben, der auf seiner Irrfahrt in Richtung ihrer Insel fuhr. Der Felsboden ist mit tiefen Gruben übersät. Haben die Bewohner hier Regenwasser gesammelt? Und was bedeuten die rätselhaften parallelen Spuren in der Nähe, die wie Gleise in den Stein gefräst scheinen? Sind es Erosionsphänomene oder Menschenwerk, gut 3000 Jahre alt? Zeugnisse aus der Zeit des Königs der Winde, aus der Zeit des Aeolus? Die Archäologen sind uneins.
Starboard line, please. Stern line.
Nach 3 Tagen hat sich der Sturm weitgehend beruhigt. An Bord der Florette ist Ronny erleichtert, dass er auslaufen kann, so schön es auch ist, Gast auf der Insel des Aeolus zu sein.
Ein Sturm, was wir die letzten Tage gehabt hätten. Wir reden ja wirklich hier über bis zu 10 Meter Welle. Und wir redeten ja bis Windstärke 12 Windstärke. Das war ja ein richtig fetter Sturm. Das hätte Odysseus auch bestimmt in sein Logbuch eingetragen. Und das hätte auch ein Grund sein können, dass das Schiff eigentlich fast Totalschaden gehabt hätte auf dem offenen Meer. oder unter der Küste sogar verschollen.
Die Zeit drängt jetzt ein bisschen, denn die Florette muss am Samstagnachmittag in Kalabrien sein. Doch die Straße von Messina bleibt für uns unpassierbar. Der Wind bläst weiterhin aus der falschen Richtung. Die hohen Wellen wären zwar für Schiff und Kapitän kein Problem, wohl aber für uns Gäste. Ronny entscheidet sich für eine ungewöhnliche Lösung.
Wir werden Sizilien links umrunden. Okay? Wenn Wind ist zum Segeln, wird gesegelt. Wenn kein Wind ist zum Segeln, wird Motor gesegelt. Und wenn kein Schnitt mehr da ist, wird gerudert. Okay? Also die Strecke ist zweimal so lang. Aber die Chancen, dass wir zum Segeln kommen die nächsten Tage, sind viel, viel besser. Und auch von der Seekrankheit her und dieses Thema ist, weil wir mit der Welle mitfahren, auch ein viel besseres Thema. Weil wir heute erstmal mit der Welle schlägachterlich, wenn wir die Welle haben.
Wir können den geplanten direkten Weg in Richtung Nordosten nicht fahren. Wellen und Wind zwingen uns trotz Hilfsmotor in die Gegenrichtung, nach Nordwesten. Genauso erging es einst Odysseus. Feindlich gesinnte Laistringonen, die Zauberin Kirke, der Gang in die Unterwelt, die Sirenen, Skylla und Charybdis, all das waren Stationen des Odysseus auf dieser Route, die nun auch wir einschlagen. Ronny gibt entspannt letzte Hinweise.
Okay, meine Lieben, also ich glaube, wir sind fast startklar. Jetzt nur eine kleine Sache bei euch in die Kabine und habt alles verstaut, was im Schwell nicht, also Waschbecken, Parfümfläschchen, Türen sind an der Haken. Weil ihr müsst es mal vorstellen, das Schiff geht jetzt mal so, also Sachen können jetzt schon langsam hin und her rutschen, okay? Gut, speziell Chanel Nummer 7 muss weggepackt werden, weil sonst stinkt es unten.
Während die 15 Mitsegler teilweise recht skeptisch die brechenden Wellen an der Hafenausfahrt betrachten und die Crew das Beiboot an Deck sichert, freut sich Ronny, dass es endlich losgeht. Die Winterpause an Land war für ihn zu lange.
So, jetzt fangen wir die Odyssee an. Ich freue mich jetzt aufs Meer. Ich bin zu Hause auf dem Meer. Da draußen wird eine lange, große Schwelle sein. Schauen wir mal, wie die Mitsegler das abhaben. Ich hoffe, am Nachmittag kommt ein bisschen Wind auf, dass wir dann auch dann Wind zum Segeln haben und dann just enjoy.
Wie praktisch, dass es heute den Schiffsmotor gibt und die griechischen Götter, die haben sich auch irgendwie zur Ruhe gesetzt. Die Reise von Andreas Pehl hat also keine 10 Jahre gedauert. Dafür bin auch ich sehr dankbar, denn so kann er uns weiterhin viele tolle Reisegeschichten mitbringen. Zum Schluss empfehle ich wie immer unseren Radioreisen-Podcast, zu finden in ARD Sounds. Also Sendung im Radio verpassen ist schon lang kein Drama mehr, wohingegen die Angst, im Urlaub was zu verpassen, omnipräsent ist. Und sie muss dringend auf den Prüfstand. Das habe ich aus dem Buch von Philipp Lage mitgenommen und noch vieles mehr. Drum nochmal die echte Empfehlung, Travel is Broken heißt das Buch aus dem Kösel Verlag. Und wer uns jetzt eine Mail schreibt an radioreisen@br.de, kann es vielleicht demnächst im Briefkasten finden. Also bitte als grundsätzliche Erkenntnis zum Mitschreiben vermerken, weniger ist mehr, sagt am Mikrofon Bärbel Wossack.